herzlich willkommen in meinem Bodewei-Podcast. Mein Name ist Marietta Ullmann und in meiner Arbeit dreht sich alles rund um die Kraft der femininen Würde. Heute habe ich eine ganz würdestarke Pionierin zu Gast, nämlich Verena König. Ich glaube, alle, die meinen Podcast hören, kennen Verena König. Sie ist Trauma-Expertin und eine Pionierin in der Aufklärung im deutschsprachigen Raum rund um das Thema Trauma. Wir haben heute ein Gespräch geführt, für das bin ich sehr dankbar, denn Verena hat auch Einblicke gegeben, was es für sie bedeutet, mittlerweile so stark in der Öffentlichkeit zu stehen. Und auch über die Schatten haben wir gesprochen, die diese große Reichweite mit sich bringt, beziehungsweise nicht die Schatten, sondern die Herausforderung. Es ist ein ehrlich echtes Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut. Danke, liebe Verena, dass du bei mir zu Gast bist. Und jetzt viel Freude mit diesem Podcast. Herzlich willkommen, liebe Verena. Ich freue mich richtig doll, dass du heute da bist. Und ich habe ja eben schon gesagt, ich glaube nicht, dass es hier irgendjemanden gibt, der dich nicht kennt. Aber magst du dich vielleicht nochmal in deinen eigenen Worten zu Beginn vorstellen? Wer bist du? Was ist dein Anliegen? Was ist dein Wirken?
Ja, schön. Erstmal danke für die Einladung, liebe Marietta. Ich glaube nicht, dass mich alle kennen. Und wenn, dann freue ich mich natürlich sehr. Und trotzdem hier die kleine Vorstellung. Ich bin Verena König, ich bin Traumatherapeutin auf dem Heilpraktikerpfad sozusagen. Also meine Heilzulassung ist eine Heilpraktiker und Heilpraktiker für Psychotherapie Lizenz. Und ich bin seit 15 Jahren auf Traumatherapie spezialisiert, seit ungefähr 20 Jahren in eigener Praxis tätig. Und ich arbeite mit Einzelnen und Paaren seit vielen Jahren, jetzt seit einigen Jahren etwas eingeschränkter, weil ich vor allem in der Weiterbildung tätig bin und damit auch meinem Anliegen folge, Traumawissen in die Welt zu bringen, um niedrigschwellig Menschen zu ermöglichen, mit Wissen auf einen Weg zu gelangen, der ihnen, wenn sie betroffen sind, helfen kann, also dass sie die entsprechende richtige Unterstützung finden können. Ich habe einen Podcast mit jetzt über 400 Folgen, der mich über die Traumafolgen und Traumadynamiken aufkläre und habe zwei Bücher geschrieben und bin also ganz in der Mission, Traumawissen zu verteilen, um damit die Welt vielleicht ein bisschen besser zu machen.
Danke. Der Podcast ist tatsächlich der Moment, wo ich auf dich aufmerksam geworden bin. Ich glaube, ich war bei Folge 10 oder so schon dabei, also ganz früh. Wow. Jetzt ist es so, wie ist das für dich von Folge 10 Podcast bis heute, wo du, sag ich mal, wirklich, wo der Name Verena König für sehr viel steht? Also Menschen suchen deine Meinung, Menschen schätzen deine Meinung. Wie ist das für dich persönlich, dieser Weg?
Ja, ach, das ist eine riesige Reise. Es sind jetzt ungefähr 5 Jahre. Und der Weg von der Therapeutin und Weiterbildnerin in der Praxis und eigenen Akademie mit kleinen Gruppen hin zu der Person, die ja oft vorgestellt wird als die bekannteste Traumatherapeutin in Deutschland oder die bekannteste Stimme zu Trauma, das ist natürlich eine krasse Entwicklung und eine, die ich ja nicht auf dem Reißbrett so entworfen habe. Also ich hatte nicht den Businessplan, aus der Praxis in jetzt diese Position zu gelangen, sondern ich bin meinem Anliegen gefolgt, Traumawissen zugänglich zu machen. Und dementsprechend habe ich auf dem Weg viele Lernkurven gehabt, also von dem Weg aus der Selbstständigkeit als Solo-Selbstständige hin zu einer Unternehmerin, die dann eben auch ein Unternehmen führt mit viel Verantwortung für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und eben auch zu dieser Stimme, die also viele Menschen beim Einschlafen hören oder in Lebenskrisen hören und die Vertrauen empfinden mir gegenüber, die mich teilweise glorifizieren oder auch Sonstiges auf mich projizieren. Das ist für mich vielschichtig. Das ist eine große Aufgabe, mit der Position und mit der Verantwortung umzugehen. Und das beschäftigt mich auch sehr. Also das mache ich sehr bewusst und versuche, dem gerecht zu werden und vor allem eben dem Anliegen nachzukommen und gerecht zu werden, Gutes zu bewirken und nicht irgendwelche Dinge aufzumachen oder Wege zu weisen, die ins Verderben führen können.
Ja, ich finde es so spannend, wie du sagst, dass du das ja nicht geplant hattest. Das ist ja nicht, dass du damit angefangen hast und wusstest, wo du am Ende stehst. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Plötzlich bist du Unternehmerin, plötzlich musst du dich mit Fragen auseinandersetzen, die ja gar nicht dein konkretes Anliegen waren bei Folge 10 im Podcast. Und das ist halt, ich finde, dass du machst das auf eine Weise, für die dich viele Menschen wertschätzen, glaube ich, weil man sieht dir die Integrität an, beziehungsweise den Anspruch an Integrität. Und trotzdem ist es doch bestimmt nicht immer leicht in einer Online-Welt, die immer mehr Beschleunigung hat, dabei zu bleiben. Wie gelingt dir das, da diese Menschlichkeit und Integrität zu wahren, wo man doch rechts und links jeden Tag abbiegen könnte in ein, ach komm Verena, mach mal hier, komm mal. Wie gelingt dir das, da auf dein Bauchgefühl oder auf dein, ja, auf was auch immer zu hören? Mhm. Auf was hörst du da?
Also ich habe schon eine sehr, sehr klare Ausrichtung und die ist auch gekoppelt und geknüpft an ganz klare Werte. Ja. Sodass einfach auch gewisse Dinge nicht in Frage kommen. Also ich hatte schon an manchen Stellen Entscheidungen getroffen, wo ich dachte, oh, ich habe lange drüber nachgedacht und weiß jetzt nicht, ob es richtig war, zum Beispiel auf gewisse Bühnen zu gehen, um dort etwas zu teilen. Und das finde ich die schwierigen Momente, wo es darum geht, abzuwiegen oder abzuwägen. Ist es gut, auf einer solchen Bühne zu sein, um Menschen zu erreichen, die wirklich auch profitieren können von dem Wissen? Oder ist es kritisch, weil ich dann assoziiert werde mit gewissen Themenfeldern oder Vereinigungen oder Menschen? Ja, also es ist die Frage, in welchen spirituellen Räumen zeige ich mich, in welchen vielleicht religiösen Räumen zeige ich mich. Und das sind Abwägungen, die ich versuche ganz bewusst zu treffen und wo es aber manchmal echt nicht zu umreißen ist. Also es ist manchmal nicht ganz klar vorher herauszufinden. Und wir bekommen so viele Anfragen und in meinem Team wird viel vorgefiltert, aber man freut sich natürlich erstmal, wenn ein Radiosender aus der Schweiz anfragt beispielsweise und würde gerne direkt mal sagen, klar, mache ich da mit, aber dann muss erstmal recherchiert werden. Was ja. sind das für Leute, die den machen? Welche Werte vertreten die? Und wenn dann zum Beispiel rauskommt, dass da Diversität eher als Problem gesehen wird und dass da irgendwie Homophobie und Transfeindlichkeit herrschen, dann sage ich das natürlich ab und bin froh, wenn ich es vorher gescheit recherchiert habe oder mein Team das für mich übernommen hat. Also ich folge da nicht nur einem Bauchgefühl, sondern es ist Arbeit, das sorgfältig ja. zu differenzieren und zu recherchieren. Und es ist auch manchmal schwierig im Nachhinein. Also es gibt schon gewisse Videos, wo ich im Nachhinein denke, ich würde ja. da auf keinen Fall nochmal zusagen oder wieder hingehen. Und dementsprechend muss ich dann auch immer wieder hoffen, dass Menschen, die meine Arbeit und mich betrachten, dass die das dann auch differenzieren können. Dass selbst wenn ich mal irgendwann da oder dort auftauche, ich meine Werte trotzdem verkörpere und ihnen folge, so gut es nur irgendwie geht.
Ich finde das richtig schön, dass du das sagst. Ich glaube, das ist für viele Menschen auch wichtig zu hören, weil ich kenne das, wenn natürlich nicht in dem Stil wie du, aber dass ich im Nachhinein manchmal denke, wie ich dir eben im Vorgespräch gesagt habe, okay, dann schneide ich den einen Satz im Podcast mit Dami scharf raus, fühlt sich alles nicht mehr integer an, ist am Ende so, wie man es macht, es ist einmal online und das ist ja ein Unterschied zu, sage ich mal, der normalen Welt, wo man anders Dinge richtig stellen kann. Weil wenn ich einen Satz gesagt habe, sag ich mal in einer, oder beispielsweise ich war in einem spirituellen Setting, wo ich im Nachhinein denke, oh, da gehe ich nicht mehr hin, dann wurde ich nicht gefilmt und Menschen denken, oh, sie war dort bei dieser Kakaozeremonie, die gehört bestimmt dazu. Es ist, sag ich mal, vorbei, aber das ist online nicht. Das steht dann plötzlich auf YouTube und Menschen könnten theoretisch noch nach 5 Jahren das sehen und sagen, hat die Verena König das und das vielleicht doch. Mhm. Und das ist, ich finde, das ist spannend, weil wir sind ja nicht damit aufgewachsen, dass Dinge 5 Jahre lang archiviert werden, die wir gemacht haben. Also jedenfalls nicht in der Form.
Ja, und dass man damit dann identifiziert wird. Also das ist ja das Schwierige, dass in einer Position, ich glaube, egal im Grunde in welcher Form von Öffentlichkeit, wenn man in einer Öffentlichkeit steht, dann wird ja sehr viel hypothetisiert, es wird ganz viel projiziert und es wird immer auch eine eigene Assoziation gemacht, ganz unbewusst. Also Menschen kriegen Bröckchen und assoziieren dann, das erinnert mich an und deswegen ist sie wahrscheinlich so oder er hat wahrscheinlich das oder jenes gemacht. dann ist man entweder schnell beim Vorverurteilen, weil halt einfach Vorurteile aktiviert werden oder Voreingenommenheiten. Oder Leute geben einem in irgendeiner Weise Vorschusslorbeeren, die auch wieder ungerechtfertigt sind und wo man dann eine unglaubliche Fallhöhe hat und vielleicht dann auch Menschen sich sehr enttäuscht fühlen. Und man hat selbst überhaupt nichts dazu beigetragen, außer dass man sichtbar war oder ist in gewissen Kontexten und versucht, ein integres und schlüssiges und kohärentes Bild, ein Selbst zu verkörpern, was man auch ist.
Ja,
also das ist schon eine Herausforderung. Und ich meine, das sehen wir ja auch, dass das Medien so verwenden und dass einfach auch das Clickbaiting ein Riesenthema ist und dass alles, was ein bisschen kontrovers oder was ein bisschen populistisch klingt, wird besonders gerne genommen. Ja, und in meinem Falle ist es so ganz oft, dass Leute, wenn sie mich noch nicht kennen, einfach mal direkt in eine Kommentarspalte kacken, dass es ja unglaublich ist, dass ich Heilpraktikerin und deswegen überhaupt gefragt werde. Also dass das ja gar nicht möglich ist, jemanden als Heilpraktiker zu befragen. Ja, also Vorurteile sind einfach, lassen sich hervorragend initiieren und inszenieren in medialen Kontexten, in unpersönlichen Kontexten. Und man ist dem ein Stück weit, glaube ich, gegenüber machtlos. Aber was man tun kann, ist halt eben konsequent, kontinuierlich, unverdrießlich dabei zu bleiben, immer weiter so integer wie möglich zu verkörpern, wer man ist und wofür man steht.
Warum? Spannend. Ich werde immer angegriffen, warum arbeitest du mit Erwachsenen? Weil ich komme aus der Pädagogik. Ich habe eigentlich Verhaltensstörungen und so studiert. Und da wird auch mal, geh in deine Schule für die Verhaltensgestörten. Also sowas landet bei mir auch.
Geh in deine Schule für die Verhaltensgestörten. Ist ja auch äußerst empathisch und nett. Und
sehr nett, ja. Ja, aber weißt du, ich finde das spannend, weil du gesagt hast, diese Vorschusslorbeeren, das ist ja auch, also du bist ja nicht ohne Grund erfolgreich geworden, denn du vermittelst ja nicht nur Traumawissen, sondern du vermittelst das. Das heißt, die persönliche Note ist ja auch schön. Es macht, weil wir können ChatGPT fragen, wir können online alles googeln, aber dass es eben durch dich so in die breite Masse fließt und du sagst es ja auch mal so schön niedrigschwellig, nicht auf einem Niveau von, ich verstehe gar nicht, was du hier eigentlich meinst. Ja. Das ist ja auch das Schöne, dass du es persönlich machst, dass deine Persönlichkeit reinkommt. Und der Schatten ist eben, man könnte assoziieren, Verena König wird glorifiziert, wie du es gerade gesagt hast, ohne dass du überhaupt das beabsichtigt hast.
Mhm.
Ich vermute, dass das automatisch auch passiert, wenn ich durch dich auf Trauma aufmerksam werde, wenn ich mir vorstelle, okay, die Verena spricht etwas, ich schlafe mit ihrer Stimme ein, was du gerade beschrieben hast, dann passiert ja automatisch, dass Verena König ein besonderer Mensch im Leben eines anderen Menschen ist. Was glaubst du, wie kann die Abnabelung irgendwann gelingen? Wie kann es gelingen, dass man einen Übergang schafft von ich mag es wie Verena König oder ich nehme dich jetzt erstmal, das kann man genauso mit Damit Scharf machen, das kann man genauso mit anderen Pionierinnen machen. Aber es gilt ja, einen Umgang zu lernen damit. Vor 10 Jahren hatten wir das noch nicht, also ich bin nicht mit Podcast auf die Yogamatte gegangen. Mittlerweile bist du auch Teil meiner Yogamattenpraxis. So, ich höre auch Verena König und du kennst die Leute nicht. Was glaubst du, was kann da gut tun, um nicht für die deinen Podcast hören, da reinzurutschen in diese Glorifizierung?
Also erstens mal glaube ich, dass man da als Person, die etwas gibt sozusagen, im Grunde quasi nichts machen kann. Also sofern man sich integer und korrekt verhält. Und es gibt ja nichts in meinen sozusagen meinen öffentlich zugänglichen Infomaterialien, wo ich in irgendeiner Weise eine Abhängigkeit oder sowas suggeriere oder dazu einlade. Aber das, was Menschen oft einfach bemerken, ist, dass sie sowas wie eine Art von Sicherheit entdecken.
Ja.
Also in dem, was sie hören, mit der Art und Weise, wie ich es vermittle, und viele andere auch, da wird sowas im Nervensystem und in der eigenen Lebensebene aktiviert, was sich anfühlt wie, ich werde gesehen, ich werde wahrgenommen, jemand versteht, ich bin nicht allein. Und das wird automatisch als persönlich empfunden, genauso wie manche Leute dann auch ein ChatGPT als persönlich wahrnehmen. Und die reden ja auch, also oder die generative KI, ja auch mein Bauchgefühl sagt mir, wo ich denke, ah ja, das ist inzwischen so ein Bauchgefühl, das ist ja ja, also es passiert automatisch, das ist eine menschliche normale Reaktionsweise, eine Art Resonanzerleben. Und die Beobachtung, die ich mache, ist, dass Menschen, wenn sie nicht ganz stark auch in einem Therapiebedarf eigentlich sind und wirklich ein Gegenüber bräuchten, dass sie von selbst aus dieser Empfindung von Sicherheit, selbst wenn sie dann in mich projizieren, ich bin immer gut drauf und ich bin immer so warm und so herzlich und nichts kann mich irgendwie beeinträchtigen oder was auch immer sie projizieren, dass sie im Laufe der Zeit, auch wenn sie länger zuhören und die Inhalte auch in sich bewegen, dass das sich relativiert. Also dass es normale Prozesse sozusagen durchschreitet. Manchmal ist zuerst so eine Art entlastendes Gefühl von Ankommen und manchmal dann auch eine Art Glorifizierung, also so eine Art Überbelichtung. Ja? Also da werden alle Schatten, die möglicherweise und selbstverständlich auch bei mir sichtbar sein könnten, die werden einfach ausgeblendet. Und mit der Zeit kommt dann manchmal auch sowas wie, hier, da fühle ich mich jetzt nicht gesehen oder hier bin ich jetzt gerade irgendwie fast empört. Oder also es gibt dann oft auch so Nachholprozesse entwicklungstechnisch und irgendwann relativiert sich's und wird, glaube ich, einfach okay sozusagen, so dass man davon profitieren kann oder sich fühlt wie eine Freundin im Geiste, ohne dass man sich kennt. Da gibt's ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und was ich oft bemerke, ist, wenn ich Menschen begegne, also wenn Menschen mich auf der Straße sehen oder wenn sie mich irgendwo auf einer Veranstaltung sehen, dass sie dann oft sagen, ich bin total beeindruckt, dass du in echt so bist wie in deinen Audios oder Videos. Das finde ich, es tut mir so gut zu sehen, dass du echt so bist. Und das finde ich dann schön und finde es auch bemerkenswert, dass das, dass es so eine Art positive Bestätigung dann nochmal gibt.
Ja, das habe ich neulich auch gehört. Ja, ich glaube auch, davon lebt deine Art, über Traumawissen aufzuklären, weil es echt ist und weil der Bedarf an echtem ja extrem steigt. Ich würde gerne nochmal, du hast es gerade so beschrieben, diese Glorifizierung und es ist ja quasi, der Podcast ist ja wie, also es ist keine Therapie, aber er kann auch therapeutisch wirken, wenn Menschen zum ersten Mal sich verstanden fühlen. Nur ist ja der Unterschied, wenn du hast es ja vorhin schon gesagt, früher hast du Kleingruppen gemacht, da hast du ein Therapiesetting, 90 Minuten und danach ist es zu Ende. Und das ist ja online plötzlich anders. Das ist ja plötzlich immer zugänglich, immer da. Und gab es auch Momente, wo dich das unter Druck gesetzt hat, diese Erwartungshaltung an dich?
Du meinst jetzt die sozusagen in den vereinzelten Folgen oder in diesen Öffentlichkeitsarbeitsbereichen? Oder
ja, irgendwann gibt es ja kein Zurück mehr. Also sozusagen, dass du jetzt so eine öffentliche Präsenz hast, dass man nicht sagen kann, oh, ich bin jetzt mal ein Schütteljahr unbekannt. Ja. Geht ja nicht mehr.
Das geht nicht mehr, genau.
Menschen erkennen dich.
Ja, das stimmt. Also ein Druck. Ja, also es gibt schon so eine Art Druck, der aber eher, der kommt nicht von außen, kommt nicht von den Menschen, sondern das ist dieses ganz klare Bewusstsein, was für eine Verantwortung ich trage. Also ich bin natürlich nicht für die anderen Menschen verantwortlich, bin ich dafür verantwortlich, was sie in ihrem Leben tun oder wie sie meine Aussagen interpretieren, aber ich bin dafür verantwortlich, wissenschaftlich sauber, nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln, keine leichtfertigen Sachen zu sagen, nichts zu behaupten, was ich nicht wirklich weiß, ganz klar zu unterschiedlich kenntlich zu machen, was ist meine Meinung und was ist ein Fakt, ja, beispielsweise. Also ich habe da einen hohen Anspruch an mich, genau zu sein und eben darauf zu achten, dass ich nichts rausgebe, was vielleicht irgendwie jemanden gefährden könnte. Also das ist wirklich so, aber das war im Einzelsetting auch so, dass ich genau den gleichen Druck gespürt habe, dass ich mir immer klar war, wann ich in Supervision muss, wann ich wieder in eine Art Weiterbildung muss, weil Themen einfach deutlicher werden. Und das ist im Grunde die gleiche Ebene, aus der dieser Druck kommt oder aus der der Anspruch kommt. Und das ist glaube ich, eine Eigenart von mir, weil es gibt sehr, sehr viele Menschen, die ähnlich viel Verantwortung tragen und die das wesentlich lockerer sehen, was manchmal gut geht und manchmal aber auch leider daneben gehen kann. Und ich warte eher noch 3 Jahre, bevor ich ein neues Format rausbringe, bevor ich sage, da habe ich Bock drauf, das mache ich jetzt, sondern ich will dann genug Erfahrung haben, genug Wissen haben, das genügend geprüft haben. Und da sehe ich manchmal schon links und rechts, wie Leute mit viel, viel weniger beispielsweise Erfahrung sich Dinge trauen, wo ich denke, da ist nicht im Hinterkopf und auch nicht im Vordergrund bewusst, was sie tun können, wenn was schief geht, nämlich sau wenig. Wir können, wenn wir online arbeiten, ganz wenig machen. Also man kann sehr wenig auffangen und sehr wenig koregulieren, wenn man irgendwie ein Format sich ausdenkt, wo ein paar hundert Leute sitzen und 30 von denen dekompensieren, weil man total unachtsam oder kritische Sachen veranstaltet. Genau, also die Verantwortung, die ich da spüre, kommt eben auch aus 20 Jahren Praxiserfahrung und 20 Jahren Erfahrung, in denen ich schon viele sehr dysregulierte Menschen begleitet habe und weiß, wie, was man braucht, damit man das kann, an Wissen und an Erfahrung und wie schwer es sein kann auch. Ja. Und auch, wie schlecht es Leuten gehen kann, wenn was nicht gut läuft. Und das ist mir schon bewusst und auch die Grenze ist mir bewusst, dass ich nicht alles verhindern kann und dass es auch nicht darum geht, deswegen keinen Klartext zu sprechen oder so. Aber es ist trotzdem so, dass man einiges machen kann, um möglichst sicher zu arbeiten.
Das ist spannend. Es gibt ja auch, sag ich mal, du hast es vorhin angesprochen, Spiritualität. Ich weiß nicht, du hast, glaube ich, von einer Bühne, der religiöse Bühne oder so gesprochen.
Mhm.
Wie ist das für dich? Es gibt ja auch eine Richtung, dass man sagt, okay, Traumasensibilität, Traumawissen wird so gerade, würde ich mal sagen, im spirituellen Kontext so sowas, wir sind in meiner Liebe und das ist Licht und man merkt schon an der Stimme, hier stimmt was gar nicht, aber das ist ja, finde ich, also ich habe das tatsächlich erlebt, dass ich in so einem Kreis saß und dann haben sich Menschen sogar auf dich bezogen und auf andere Trauma und ich habe Wut gemerkt, aber damals, als ich es erlebt habe, wusste ich noch nicht, also ich hätte am liebsten schreien können, so, hallo, können wir bitte alle mal kurz den Stock aus dem Arsch nehmen, aber das ist ja eben die Frage, ne, Traumasensibilität auf der einen Seite, die Achtsamkeit, gerade in Online-Räumen, wie du es gerade gesagt hast, auf der anderen Seite ist ja nicht immer Licht und Liebe Traumasensibilität. Wie geht es dir damit, dass das eben auch zunehmend, beziehungsweise nicht, ich weiß nicht, ob es zunehmend ist, vielleicht ist es nur meine Wahrnehmung, dass zunehmend auch diese Licht und Liebe in eine Dynamik gibt, wo man sagen kann, es ist mehr wie so eine Art fast schon passive Aggression in diesem Licht und Liebe. Wie geht es dir damit?
Also ich bin ja so ungefähr 20 Jahre im Geschäft und habe sehr, sehr viel auch in meiner Jugend und in meinen frühen 20ern sehr viel mich mit Spiritualität beschäftigt. Und ganz viele meiner Klientinnen und Klienten waren und sind sehr spirituell verankert. Und ich, also über die Jahre ist das einfach, und ich glaube schon längst vorher, symptomatisch, dass in allen möglichen Gruppierungen oder in allen möglichen, sagen wir mal, übergeordneten Ausrichtungen oder Kulturen oder wie auch immer, Dinge instrumentalisiert werden, so wie sie in das jeweilige System passen. Und wenn jetzt ein Traumakonzept in ein spirituelles Konzept passen soll oder darin instrumentalisiert werden soll, dann wird es natürlich unter dem Deckmantel dann eingekleidet. So. Und dann wird Traumasensibilität, die wir gerne auch nochmal definieren können, das wäre mir ganz recht übrigens, weil das ist, ich finde es sehr wichtig zu unterscheiden zwischen einem Begriff und der Verwendung eines Begriffes.
Ja.
Also der Bedeutung eines Begriffs und seiner Verwendung. Ja, und Dinge werden einfach instrumentalisiert. Nächstenliebe wird instrumentalisiert, um Menschen zu manipulieren. Schuldgefühle oder die Veranlagung zu Schamgefühlen wird instrumentalisiert, um Menschen stumm und still zu halten. Es gibt Erziehungstechniken und es gibt Brainwash-Techniken und alles Mögliche kann man Trauma und das Wissen über Trauma natürlich einbauen und dementsprechend instrumentalisieren. Und das finde ich wahnsinnig wichtig zu differenzieren. Es ist nicht so, dass hier etwas falsch verstanden wird, sondern es wird instrumentalisiert. oft unbewusst. Aber es ist nicht falsch verstanden. Es wird oft sogar richtig formuliert und es wird mit Wumms vertreten oder mit Selbstbewusstsein vertreten, aber in einem Kontext, wo es instrumentalisiert wird. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und deswegen finde ich es auch nicht hilfreich, Worte zu verwerfen. Ja? Also das ist der Sieg derjenigen, die instrumentalisieren. Es wäre genauso beispielhaft dafür, dass wir sagen, ich nenne mich nicht mehr Feministin oder ich hasse das Wort Feminismus, weil sich irgendwie Elon Musk Feminist genannt hat, weil er kein Gender Pay Gap macht oder was weiß ich, nur um mal irgendein Beispiel zu kreieren. Ja, was machen wir? Wir geben Begriffe und damit Werte und etwas, was wir kultivieren wollen, für verloren. Wir schmeißen es in die Binsen, wir geben es auf, statt dass wir dafür stehen, was es eigentlich bedeutet und was es ursprünglich bedeutet und wie es sich entwickeln möchte. Und deswegen finde ich auch schade, um darauf kurz mich zu beziehen, du hast dich vorhin auch drauf bezogen, wenn wir als diejenigen, die dafür stehen, eine Kultur zu kreieren und Menschen etwas Hilfreiches zu geben, wenn wir uns davon entnerven lassen, wenn es uns rauswirft aus unserer Klarheit, wofür auch Begriffe eigentlich stehen. Also ich kämpfe lieber für den wahren Sinn eines Begriffes, als dass ich ihn anfange zu hassen. Ja.
Ja, das ist interessant, weil vor 2 Wochen habe ich mit Dami Chaffer ähnlich geredet. Ich habe übrigens auch schon mich gefragt, ob ich euch beide... Ich habe Dami schon gefragt, sie meinte, sie könnte sich auch einen Austausch über dieses Wort zu dritt vorstellen. Okay. Vielleicht können wir das nochmal fortsetzen. Also das heißt, du kämpfst lieber für das Wort Traumasensibilität, beziehungsweise du würdest es weiter verwenden, bist dir aber bewusst, dass es eben auch instrumentalisiert wird. Ich finde das spannend, weil ich zum Beispiel auch ich persönlich merke, wenn ich irgendwo sehe, weiß ich nicht, spirituelle Osteopathie, werde ich vorsichtig. Ich bemerke es in mir. Das war vor 20 Jahren nicht so. Da habe ich gedacht, oh schön, jemand mit einem ganzheitlichen Ansatz. Heute ist es eher ein mal gucken. Und ähnlich geht es mir, und ich weiß, es geht einigen, auch mit dem Wort traumasensibel.
Ja, klar. Und mit ADHS und mit Neurodivergenz. Jetzt ist es der Hype. In 3 Jahren, sage ich dir, sind alle von dem Wort genervt. Und es wird darüber geklagt, dass es nicht differenziert genug verwendet wird. Das ist eine normale Evolution in unserer Zeit mit Social Media, wo Komplexität immer massiv reduziert wird, wo Leute sich Experten nennen, ohne dass sie Expertise haben. Das ist einfach ein Symptom. Und das, ich weiß nicht, die Lösung dafür kann, glaube ich, nicht sein, immer neue Begriffe zu erfinden.
Ja, genau.
Ja? Also lieber brauchen wir Definition, Schärfung und Klarheit. Und die Definition von traumasensibel, die in meiner Ausbildung steht, die in meinem Podcast verwendet wird, ist eine ganz klare, die aus den USA übernommen wurde. Traumasensibel bedeutet in meinem Kontext, Trauma wissen zu haben, Trauma erkennen zu können, mit Trauma umgehen zu können und Retraumatisierung verhindern zu können. So, und an der Definition, da kann man nichts verwässern, das kann man nicht instrumentalisieren in dem Sinne, dass man sagt, das heißt also, wir laufen nur auf Eierschalen, das heißt, wir dürfen keinen Klartext reden oder wir müssen so übermäßig achtsam sein, dass wir nicht sagen, nein, das überschreitet eine Grenze. Also da ist die Instrumentalisierung ganz weit gediehen, beziehungsweise da fehlt einfach eine Definition im Hinterkopf bei den Menschen, die das Wort inzwischen als problematisch begreifen, weil sie nur Assoziationen haben damit, aber keine Definition dafür.
Ja. Die Frage ist natürlich, wenn ich mir sage, Retraumatisierung vermeiden bzw. verhindern, wie weit kann das gehen? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich rede jetzt mal von diesem Licht- und Liebekreis, in dem ich war, und da ist also jetzt der Ansatz, wir verhindern Retraumatisierung, indem wir sozusagen alle immer freundlich sind und achtsam sind und wir vermeiden jegliche Emotion, die in Richtung Wut geht oder in Richtung ich bin jetzt hier mal nicht nur Licht und Liebe, sondern ich habe vielleicht auch Fehler, die ich hier erkennbar mache. Das wird ja dann umgedeutet.
Ja, das ist einfach eine Reinszenierung wiederum. Von Trauma. Also Vermeidung ist ein klassisches Symptom der Traumatisierung, der Traumafolge. Das gehört zur Traumatrias. Ja, Vermeidung ist ein Traumasymptom. Und wenn wir Traumasensibilität, also an deinem Beispiel jetzt Retraumatisierung zu vermeiden oder zu verhindern, verwechseln mit immer freundlich sein und Gefühle vermeiden, dann hat es überhaupt nichts damit zu tun, Retraumatisierung zu verhindern oder zu vermeiden, weil das genau auch retraumatisierend sein kann, ja, wenn keine Gefühle Platz haben, wenn der eigene Ausdruck gedeckelt wird. Ja, das ist so richtig einfach nur total falsch verstanden.
Ja. Schön, dass du es sagst.
Ja, Retraumatisierung verhindern bedeutet in dem Kontext des Wortes traumasensibel, dass wir nichts machen, was eine Retraumatisierung fördert. Und dass, wenn etwas in die Richtung läuft, wir darauf reagieren und da koregulierend eingreifen. Und wir können uns da vielleicht auch nochmal bewusst machen, dass Traumasensibilität könnte man auch so ganz einfach zusammenfassen, dass wir versuchen, ein sicheres Gegenüber zu sein, ein sicherer Mensch zu sein, der möglichst reguliert ist in seinem eigenen Inneren und dadurch einfach möglichst wenig Schaden anfügt und sich gut abgrenzen kann gegenüber Schaden, der ihm zugefügt werden könnte. Ja, und dann geht es nicht darum, immer freundlich zu sein, sondern dann geht es darum, in einem möglichst regulierten Zustand ein Mensch zu sein. Mit seinen Gefühlen, mit seiner Meinung, seiner Haltung, seinen Grenzen, seinen Bedürfnissen. Und das ist die Geschichte, um die es geht. Ja.
Ja, danke, dass du das nochmal so zusammenfasst. Ich denke, dass das wichtig ist, gerade wenn Dinge zum Trend werden. Ich erinnere mich, 2006 haben wir über ADHS im Studium gesprochen. Also gut, ich habe es nur die Diagnostik von Kindern, nicht von Erwachsenen. Es ist ja, also ich fand es anfangs zum Beispiel sehr schön, dass das immer populärer wird, dass Menschen sich mit ADHS beschäftigen.
Ja.
Und jetzt erlebe ich auch, es geht in eine Richtung, da stellen sich mir auch die Nackenhaare auf. Das heißt also, wenn Dinge zum Trend werden und online können wir gerade sehr schnell Dinge zum Trend machen, ist es einfach wichtig, dass wir immer wieder zurückkehren zu dieser, du hast es vorhin, glaube ich, Differenziertheit betrachtet. Ich weiß nicht, du hast irgendein Wort verwendet, das fand ich schön. Und das finde ich eigentlich auch die Einladung daran, weil ich fände es so irre schade, wenn auch das Wissen um Trauma und Nervensystem gerade so verwässert wird, dass es ja auch noch in Kontexte wandert, wo man eigentlich denkt, was soll das da? Also mich macht das manchmal sehr traurig und ich finde es schön, dass du gesagt hast, ich kämpfe lieber für einen Begriff. Das finde ich ein ganz schönes Statement.
Ja, das ist auch, also ich habe nicht das Gefühl aktuell, dass ich in einer Kampfhaltung bin. Also ich fühle mich nicht in so einer Abwehrhaltung oder Kampfhaltung, aber ich habe es schon bewusst gewählt, dass den Begriff, weil es so emotional wahrgenommen werden kann. Also ich hasse das Wort so und so oder es ist alles irgendwie ganz schlimm am sich entwickeln. Und das ist einfach, ich beobachte das auch mit einer relativen Gelassenheit. Also es ist einfach normal. Und wenn wir von sowas sprechen wie Trends, ja, dann sprechen wir vor allem von Trends, die auf medialen Ebenen stattfinden. Bis sowas in der Praxis oder in der Diagnostik ankommt, dauert es ja immer. Wir sehen das in den Diagnosemanualen, in denen es um Diagnosen geht, also um Klassifizierung von Symptomen, die dann zu Syndromen oder sogenannten Krankheiten zusammengefasst werden. Das dauert immer Jahrzehnte. Mindestens mal 5 Jahre oder ein Jahrzehnt, bis überhaupt über eine Umformulierung wirklich gesprochen wird. Das heißt, das, was wir als schnelllebige Entwicklungen erfahren, dass jetzt gerade alle über Trauma reden, dass der Büchermarkt in der Populärwissenschaft geflutet wird, auch mit Übersetzungen aus englischsprachigen Ländern, das ist quasi der Dreck unterm Fingernagel in Bezug auf unsere gesellschaftliche und auch gesundheitspolitische Entwicklung. Und ich finde darin sogar Positives, weil dieser Trend oder solche Trends spiegeln ja auch Bedürfnisse und Erlebensrealitäten von Menschen wider, die nicht genug gehört werden in der Praxis von medizinischen Fachkräften, die nicht genug gehört werden in der Politik, die nicht genug gehört werden in einer Öffentlichkeit, die darauf reagieren müsste. Und das heißt, dass da etwas zum Trend wird, ist ja auch ein Signal, was dann vielleicht bewirken kann, dass etwas an den entsprechenden Stellen irgendwann mal ankommt und ernster genommen wird. Also es ist, glaube ich, ganz hilfreich, gerade für diejenigen, die auch an den Stellen sind, Wissen zu vermitteln und für etwas zu stehen, sich da nicht verrückt machen zu lassen. Und sich klarzumachen, es ist okay, wenn jetzt der Coach XY sagt, ich bin traumasensibel oder ich bin ein ADHS-Coach oder ich habe jetzt erkannt, ich habe auch eine Neurodivergenz. Es ist okay, Leute werden sich in Dingen wiedererkennen, dann werden sie bemerken, ob es hilft, was sie darin wiedererkennen, dann werden sie dabei bleiben oder wieder davon wegkommen. Und wir beobachten Bewegungen, die unterm Strich hoffentlich zu etwas führen, was wir dann letztlich sehen können, als Menschen werden besser gesehen, Bedürfnisse werden eher wahrgenommen und man kann vielleicht dann auch mehr Hilfsangebote finden, die wirklich passen. Wäre zumindest meine optimistische Vision.
Ja, ist auch sehr schön. Optimismus ist eine sehr resilienzstärkende Haltung.
Ja, finde ich auch.
Okay, können wir vielleicht, wenn du gerade das Thema ADHS ausgegriffen hast, wie ist deine persönliche Sicht dazu? ADHS ist ja auch, wenn man es jetzt aus der Psychotraumatologie betrachtet, könnte ja auch einfach eine Folge von Bindungstrauma sein, beziehungsweise es gibt oft Überschneidungen. Wie siehst du da, dass, wenn du das gerade angesprochen hast, Menschen erkennen, sie sind neurodivergent oder ADHS, was ist deine persönliche Sicht dazu?
Meine persönliche Sicht ist die, dass ich mir darüber sehr bewusst bin, dass ich weder im Bereich ADHS oder all die dazugehörigen Phänomene und auch in Bezug auf Autismus keine Weiterbildungskompetenz habe. Ich bin da keine Fachfrau, weswegen ich mich immer nur beziehen kann auf ein ganz schmales bisschen Wissen, was ich in Bezug auf Trauma dazu habe. Also das ist zum Beispiel etwas, wo ich ganz klar sage, nicht meine Kompetenz, deswegen kann ich dazu nichts Valides sagen. Was ich aber sagen kann, und das ist meine persönliche Beobachtung, dass, und das ist ja auch wissenschaftlich bekannt, aktuell wissenschaftlicher Stand, dass es Überschneidungen gibt, viele Überschneidungen im Symptomspektrum von Traumafolgen, vor allem der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung und Phänomenen von ADHS oder auch Autismus-Spektrum-Störungen. Und deswegen ist mein persönlicher Wunsch der, dass wir besonders wird alle Diagnostiker, also Menschen mit Teilberufen, die auch Diagnosen stellen, dass wir versuchen, interdisziplinärer zu arbeiten und dass man, wenn man eine Autismusdiagnostik macht, auch eine Traumadiagnostik macht, um eben sehen zu können, hat jemand Läuse und Flöhe gleichzeitig oder handelt es sich nur um Läuse oder nur um Flöhe oder um keins von beidem, weil es ja letztlich immer darum geht, dass wir rausfinden wollen, nicht was hat ein Mensch, sondern was braucht er, um damit leben zu können und damit in Veränderungsprozesse zu kommen oder halt ein Stück Selbstwirksamkeit erleben zu können. Und nur dafür sollen Diagnosen dienen und nicht darum zu sagen, es gibt das eine nicht oder nur das andere oder wie auch immer. Und was man auch wissenschaftlich aktuell weiß, was der aktuelle Stand ist, ist, dass es keine Kausalität gibt. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Trauma eine Voraussetzung ist für ADHS. Man geht aktuell davon aus, dass ADHS und ADS angeborene sozusagen Voraussetzungen bringt. Und dass Trauma dann etwas ist, was häufig komorbid dazukommt, weil man mit gewissen Vorbelastungen natürlich noch anfälliger ist, noch verletzlicher ist für Traumatisierung. Das gilt auch für alle Menschen mit jedweder Art von Einschränkung oder eben ja Besonderheit. Sobald sie verletzlicher sind, ist die Wahrscheinlichkeit, Trauma zu erfahren, einfach höher. Und dann haben wir natürlich auch von beiden Symptome später.
Ja, das ist immer die Frage. Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Da finde ich es ehrlich gesagt schön. Ich hätte mir damals, als ich über Studium wie ADHS und alles gesprochen habe, hätte ich mir schon einen Verena König-Podcast gewünscht. Mhm. Damals war das tatsächlich noch nicht so. Auch nicht im Studium war Trauma. Also muss ich einfach mal sagen, Verhaltensstörungen rauf und runter, aber das Thema Trauma war sehr im Hintergrund. Das ist echt ein Riesenvorteil, den ich sehe, dass das immer klarer wird, dass Dinge Ursachen haben, dass Verhaltensweisen Ursachen haben. Und wie das finde ich gerade schön, wie du gesagt hast, es geht nicht immer nur darum, was haben Menschen und was brauchen sie. Und das erfahren wir ja nur, wenn wir den guten Grund hinter allem erforschen. Ja.
Genau.
Ja, Danke.
Ja.
Das ist eine sehr schöne persönliche Sicht. Die teile ich auch.
Mhm.
Ich bin dir sehr dankbar, dass du dir Zeit genommen hast heute und du auch so ein bisschen so einen Einblick gegeben hast in deine persönliche Erfahrung, weißt du, weil du bist, finde ich, eine der wenigen erfolgreichen Frauen, die nicht einen Weg wählen, wo man denkt, das fühlt sich jetzt irgendwie nicht mehr stimmig an. Du bist echt geblieben in all dem. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in dieser Zeit ganz doll suchen und brauchen. Echte Menschen, auch auf dem Bildschirm.
Mhm.
Ja.
Schön. Danke für deine Wahrnehmung, für das, was du da spiegelst oder was du siehst. Das freut mich.
Gibt es noch etwas, was du abschließend sagen möchtest heute?
Ja, vielleicht nochmal eine kleine Affirmation von dem, worüber wir schon gesprochen haben. Also es ist so schade, es wäre sehr schade, wenn wir solche Attribute wie Freundlichkeit und Achtsamkeit, wenn wir die verwechseln würden mit solchen Dingen wie Unterwerfungsreaktionen und People-Pleasing. Ja, also wenn ich als Therapeutin oder als spiritueller Mensch oder als was auch immer versuche, durch Freundlichkeit und Achtsamkeit Konflikte zu vermeiden, Reaktionen in einem anderen nicht hervorzurufen, dann ist das nicht Freundlichkeit und dann ist das nicht Achtsamkeit, sondern dann ist das ein hoch angepasstes Verhalten, was eine unbewusste oder bewusste Absicht verfolgt, nämlich etwas unterm Deckel zu halten.
Ja.
Und es ist wichtig, dass wir versuchen, rauszufinden für uns persönlich und auch im Kontakt mit anderen, wozu dient gerade ein Verhalten, ja? Und echte Freundlichkeit und echte Achtsamkeit ist niemals fehl am Platze. Härte und Konfrontation, Provokation, harte Abgrenzung, die sind einfach in den allerseltensten Fällen hilfreich, weil sie unser Nervensystem in Stress versetzen, weil sie zu Abwehrreaktionen führen, weil wir damit eher in die destruktiven Kreisläufe wieder hineingeraten. Und das mag ich auch so gerne nochmal ans Ende stellen, weil es geht nicht darum, oder es geht sehr darum, besser gesagt, zu differenzieren und aufgrund von irgendwelchen Missverständnissen nicht die guten Werte und das, was wir kultivieren wollen, über Bord zu werfen und zu sagen, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen mehr Klartext an den Kopf schmeißen oder ein bisschen weniger rücksichtsvoll sein. Da würde dann etwas verwechselt und es würde uns was Wesentliches verloren gehen, was wir brauchen, um Traumakreisläufe zu durchbrechen, um mehr in Ventralvagale, also in sicherheits- und regulationsorientierte und organisierte zwischenmenschliche Interaktion zu kommen. Also das vielleicht zum Schluss. Freundlichkeit und Achtsamkeit, die schaden nie.
Ist vielleicht, wenn man so ein bisschen in so einer Reaktanz stecken bleibt.
Ja, genau.
Mhm. Ja. So.
Oder wenn man bitter wird und es einem irgendwie stinkt, so, dann kann es sein, dass man so urteilt quasi. Ja.
Ja, danke. Sehr schöner Reminder.
Danke dir, liebe Marietta.
Ja, ich wünsche dir einen wunderschönen, sonnigen, warmen Sonntag.
Den wünsche ich dir auch und allen, die zuhören.
Vielen Dank, dass du dabei warst.
So gern.